Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mit Kim Kindermann. Wer berührt wird, ist glücklicher, lebt länger und kommt auch bei einer Erkrankung schneller wieder auf die Füße. Was aber passiert in unserem Körper, wenn wir berührt werden und wie wirken Berührungen im Kopf? Und was ist mit unliebsamen Berührungen? Über all das sprechen wir heute. Wir haben Wissenschaftler besucht, den Selbstversuch gewagt und wir haben die neuesten Bücher zum Thema gewälzt. Das ist ja Leipziger Buchmesse. Denn auch wenn die Wissenschaft der menschlichen Berührung noch jung sein mag, sie ist derzeit das Thema, nicht nur in dieser Sendung. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen. Wir sollten uns häufiger umarmen und streicheln. Das hat die Neurowissenschaftlerin Rebecca Böhme jüngst in einem Interview gefordert. Und auch der Forscher Martin Grunwald glaubt, dass Hautkontakt für den Menschen lebenswichtig ist. Seine Forschung gibt ihm recht. Von Anfang an profitieren wir Menschen von Berührung. Sie sind essentiell für unsere Gesundheit und für unser Wohlbefinden. Der Mensch ist ein Kontaktwesen, sagt nicht nur mein Kollege Cornelius Wühlenkemper. Er hat mit den Forschern gesprochen.
Ein Handschlag, ein Kuss, die Hand auf der Schulter oder eine tröstende Umarmung. Berührungen regeln unser Leben, steuern unsere Wahrnehmung und Kommunikation. Sie sind ein soziales Gefühl und eine kulturelle Kodierung zugleich, meint Gabriele Brandstätter, Professorin für Theater- und Tanzwissenschaft an der Freien Universität Berlin.
Wir lernen die bis zum gewissen Grad. Die sind in verschiedenen Kulturen anders erlernt und die tradieren sich auch. Also was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt im Sinn von einen Kontakt herstellen, wo berühren, wie berühren, mit welcher Qualität. Das gibt die Skala der möglichen Emotionen von Freude oder Zustimmung bis zu Abwehr und Widerstand. Und damit arbeitet Tanzkunst unter anderem auch.
Auch im Alltag haben Nähe, Distanz und Berührung eine wichtige kulturelle Funktion. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass Einheimische in einem Lokal in Puerto Rico sich im Gespräch etwa 180 Mal pro Stunde berühren, während es in London unter ähnlichen Bedingungen zu gar keinen Berührungen kam. Vor ihrer Bedeutung als soziales Kommunikationsmittel sind Berührungen aber vor allem eine Grundvoraussetzung für das menschliche Leben, sagt Martin Grunwald. Der Wahrnehmungspsychologe an der Universität Leipzig hat eines der ersten deutschsprachigen Grundlagenbücher über den Homo Haptikus geschrieben.
In der sehr frühen Kindheit sind Körperberührungen sogar Voraussetzung, elementare Voraussetzung dafür, dass der Säugetierorganismus Mensch überhaupt wächst. Es gibt kein neuronales und zellulär körperliches Wachstum ohne ein adäquates Maß an Körperverformung, sprich Körperberührungen.
Grunwalds Versuche haben gezeigt, dass befruchtete Eizellen bereits in der 6. Schwangerschaftswoche auf Berührung reagieren und so Wachstum stimuliert wird. Auch für Erwachsene spielt die Sensorik eine zentrale Rolle. Rund 900 Millionen verschiedenartige Rezeptoren senden in jedem Augenblick Milliarden von Informationselementen an das Gehirn. Ein Vielfaches der Seh- und Höreindrücke. Berührung ist nicht nur wichtig für unsere Wahrnehmung, sondern öffnet zugleich eine körpereigene Apotheke.
Die körperliche Entspannung, die Regulation von Emotionen kann man mit Körperberührungen sehr gut hinbekommen. Und wir haben eine ganze Reihe positiver Immunreaktionen, die nur und ausschließlich durch Körperberührungen stimuliert werden. Und insofern denke ich, dass wir sozusagen auf Körperkontakt sowohl auf der individuellen Ebene für ein gesundes menschliches Leben angewiesen sind, aber ohne Körperkontakt angemessener Art in gesellschaftlichen Kontexten geht es eben auch nicht gut. Das ist auch das Zusammenleben, was damit teilweise eben positiv reguliert wird.
Im Kernspintomographen untersucht der Psychologe die biochemischen Vorgänge, die durch achtsame Berührung ausgelöst werden.
Der Körper wird massiert, umarmt und dann senden diese berührungssensitiven Rezeptoren ihre elektrischen Signale an das Gehirn und im Gehirn an ganz verschiedenen Gebieten, zum Beispiel Hypothalamus, werden dann Signale ausgesendet, die zum Beispiel das Oxytocin ausschütten, ein ganz wichtiges Bindungshormon, und der Inselkortex ist zum Beispiel dafür verantwortlich, dass wir während Umarmungen und während Massagen zum Beispiel positive Emotionen empfinden und weniger Angstkognitionen. ausbilden.
Körperkontakt regelt das individuelle und auch das soziale Leben des Menschen. Untersuchungen haben bewiesen, dass Kellnerinnen und Kellner, die ihren Gast vor dem Bezahlen kurz berühren, durchweg mit einem höheren Trinkgeld rechnen können. Bereits ein leichtes Schulterklopfen vor der Prüfung verringert den Blutdruck und das Stresslevel bei Studierenden messbar. Die Haut ist mit 2 Quadratmetern Oberfläche das größte und sensibelste Sinnesorgan. Wir spüren bereits das Gewicht eines Konfettis, das sind knapp 0,0025 Gramm, wenn es aus 10 cm Höhe auf unseren Unterarm fällt.
Ich habe im Studium mal gelernt, 80% der Sinneseindrücke nimmt der Mensch über das Sehen auf.
Rainer Delgado. Er ist Sozialreferent des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes.
Und unsere Fundraiserinnen, die zitieren das auch sehr gerne, um zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, für uns arme, blinde Menschen zu spenden. Aber also meine Lebenswirklichkeit spiegelt das nicht, dass ich nur ein Fünftel von dem wahrnehme, was andere wahrnehmen.
Menschen sind mit ihren Fingern in der Lage, Unebenheiten von nur einem Mikrometer, also 0,001 Millimeter, zu spüren, die mit dem Auge längst nicht wahrgenommen werden. Rainer Delgado ist überzeugt, dass die Bedeutung des Tastsinns generell unterschätzt wird, obwohl er einen sehr differenzierten Zugang zur Welt ermöglicht.
Wenn ich Gemüse einkaufe, würde das jemand Sehendes vielleicht nicht mehr nehmen, weil das nicht mehr danach aussieht, für mich sich aber okay anfühlt und ich das mit Genuss esse. Und umgekehrt gibt es Dinge, die ich nicht mehr essen würde, die aber noch gut aussehen. Und da gibt es ganz viele andere Beispiele. Also es gibt Sachen, die fühlen sich sauber an, die sehen aber nicht sauber aus und umgekehrt auch. Die sehen sauber aus, fühlen sich aber nicht sauber an.
Nicht nur Produktdesigner, Marketingstrategen und Finanzdienstleister nutzen den Tastsinn für ihre Zwecke. Auch an der sensorischen Kommunikation zwischen Mensch und Maschine wird geforscht, wie etwa bei der flauschigen und lernfähigen Roboterrobbe Paro. Das japanische Robbenbaby verfügt über Tastsensoren und reagiert auf Berührung. In der Altenpflege wird Paro auch in Deutschland bereits zur Behandlung von Demenzpatienten eingesetzt. Mit Erfolg. Und trotzdem steht fest, Maschinen können menschliche Berührung nicht ersetzen. Die zahlreichen Parameter von Druck, Mikrovibration, Oberflächenbeschaffenheit und Härtegrad bis hin zur Temperatur oder Leitfähigkeit der Haut kann künstliche Intelligenz weder zu einem stimmigen Gesamteindruck kombinieren noch imitieren. Dass Roboter sich immer noch sehr schwer damit tun, aufrechtgehend Hindernisse zu überwinden, hängt vor allem mit dem mangelnden Tastsinn an ihren Fußsohlen zusammen. Ohne den Tastsinn wüssten wir, so wie Roboter, nicht einmal, dass wir existieren. Denn wir denken uns nicht selbst, sondern wir fühlen uns.
Wir fühlen uns. Eine schöne Zusammenfassung. Cornelius Wühlenkemper über die Macht der menschlichen Berührung. Wann wurden Sie das letzte Mal fest umarmt, das letzte Mal gestreichelt? Ist das schon länger her? Dann sind Sie hierzulande zumindest nicht allein. Die Deutschen gelten im Vergleich zu anderen Völkern als körperlich ziemlich distanziert. Schnell gilt hier eine Berührung als unangebracht, als anzüglich und intim. Das kann sie ja auch sein. Dabei ist die richtige Berührung so hilfreich, so schön, so entlastend. Das weiß jeder von uns. Was also ist da los? Wen berühren wir und warum? Und kann man richtige Berührungen lernen? All das wollte meine Kollegin Lydia Heller herausfinden im Selbstversuch, wenn man so will. Hier kommt ihr Erfahrungsbericht.
5.30 Uhr. Das Handy weckt mich, ich schalte es aus. Erste Berührung des Tages. Finger auf dem Display. Es folgen Wasser, Jeans, T-Shirt, Geschirr, Besteck, Brot. 6.15 Uhr, erster Kontakt zu einem anderen Körper. Ich streiche meinem Sohn über die Wange.
Morgen, guten Morgen. Du musst aufstehen, du.
7.15 Uhr, eine Umarmung, bevor er zur Schule geht. Bilanz des Morgens, etwa 3 Sekunden Berührung. Bis zum Abend werden noch 3 oder 4 dazugekommen sein. Sekunden.
Tschüss, mein Schatz.
Tschüss.
Körperkontakt zu anderen Menschen kommt im Alltag kaum vor. Außer in Partnerschaften, aber oft auch da nur wenig. Dabei drücken Menschen über Berührungen nicht nur Zuneigung aus, sondern beeinflussen damit auch, wie sie aufeinander reagieren. Schon in den 1970er Jahren zeigten Studien, dass Kellnerinnen mehr Trinkgeld bekommen, wenn sie Kunden flüchtig berühren. Und wer um Hilfe gebeten und dabei vom Hilfesuchenden berührt wird, hilft eher als jemand, der gefragt und dabei nicht berührt wird. Wer berührt wird, empfindet sich als belohnt, sagen Hirnforscher, und ist daher geneigt, positiv auf die Person zu reagieren, die ihn berührt hat. Das geschieht unbewusst. Aber was passiert praktisch im Alltag? Wo findet bewusste Berührung statt und was kann sie?
So, du legst dich mal auf den Bauch. Achso, und die Hose muss noch ein bisschen runter.
Achso, die Hose muss noch runter.
Ja, keine Diagnose durch die Hose.
Ich besuche eine Freundin. Silke arbeitet seit 13 Jahren als Physiotherapeutin. Menschen berühren ist ein wesentlicher Teil ihres Berufs.
So, jetzt gucke ich mal erstmal, wie die Dornfortsätze stehen.
Eigentlich habe ich gerade gar keine Beschwerden, aber hin und wieder, erzähle ich, habe ich Rückenschmerzen. Zuletzt vor etwa 8 Wochen. Silke tastet die Wirbelsäule entlang.
Jetzt merke ich, du spannst hier so ein bisschen gegen. Da, gucken wir mal.
Oh, aua.
Ich bin überrascht. Wir waren nur für ein Interview verabredet. Es gab kein ausführliches Diagnosegespräch wie sonst üblich. Trotzdem, nach 10 Minuten etwa hat Silke etwas gefunden, das die Schmerzen im Januar ausgelöst haben könnte.
Ja, das sind die erwachenden Hände. Da macht mein Gehirn auch nicht mehr bewusst mit, ne? Quasi meine Hände sind die Sensoren und mein Gehirn, also meine Gedanken oder mein Wissen sagt mir dann, wie es weitergeht. Und dann übernehmen wieder die Hände. Also das ist so ein Wechselspiel. Also ich habe so einen therapeutischen Sinn, haben meine Hände entwickelt.
Bewusste Berührung, lerne ich, liefert Informationen, die Sprache oft nicht liefern kann. Dafür muss man nicht massieren können. Dafür reicht auch ein Streicheln.
Ich habe dann noch den O-Ton von meinen Ausbildern im Kopf. Beruhigung der sensiblen Endnerven hat sie das immer genannt. Eine Streichung nennt man das auch. Um zu gucken, wie ist die Hautbeschaffenheit? Ist da vielleicht, weiß ich nicht, ist die Haut ein bisschen feucht oder ist die an der Stelle wärmer oder kälter oder so? Aber ich nehme auch sozusagen zu dir als Mensch Kontakt auf.
Wer berührt wird, der muss so einen Kontakt aber auch zulassen können. Nicht ganz einfach in einem Kulturkreis, in dem körperliche Nähe anderer Menschen schnell als unangenehm empfunden wird. Studien zufolge wünschen zum Beispiel Deutsche, Briten und Skandinavier bei Gesprächen mehr Abstand zum Gegenüber als Spanier und Italiener. Und Berührungen mit Hautkontakt haben oft eine sexuelle Konnotation. Also inwieweit ist der Wunsch nach Distanz anerzogen und wie viel Berührung braucht man wirklich?
Ja, guten Morgen Lydia. Herzlich willkommen zu deiner ersten Tantra-Massage.
Ich treffe Ulrike, Tantra-Masseurin. Wir sitzen in einem warmen Raum mit gedimmtem Licht, in der Mitte ein Futon, im Hintergrund leise Musik. Vorgespräch.
Die Massage, die ist tatsächlich ganzheitlich. Es gibt eine Genitalmassage, es gibt eine Analmassage, es gibt auch die Massage im Mundraum. Aber wir besprechen das einfach alles. Ob es irgendwas gibt, was du nicht empfangen möchtest beim ersten Mal.
Ich schlucke. Jetzt zu sagen, dass ich auf alles neugierig bin, aber dann vielleicht auch gar nichts davon will, ist mir peinlich. Anzüglich und verklemmt zugleich. Aber darum geht es unter anderem. Körperliche Bedürfnisse und Grenzen erfahren und benennen.
Und da werden manchmal Stellen berührt, die noch nie berührt wurden. Und das ist dann einfach nicht immer so ein Wohlfühlgefühl. Das ist was wir lernen müssen, ne? Auch einfach mal zu sein und zu spüren, was ist.
Interozeption nennen Forscher die Fähigkeit, den Zustand des eigenen Körpers wahrzunehmen. Bin ich hungrig? Friere ich? Möchte ich berührt werden? 2,5 Stunden lang habe ich jetzt dafür Zeit. 2,5 Stunden, in denen ich, so empfinde ich es, gestreichelt werde. Anfangs begleitet von Aufregung. Kommt sie jetzt, diese Genitalmassage? Und wie wird sie sein? Aber dann verschwimmt das Gefühl für Körperteile. War das jetzt noch die Innenseite vom Oberschenkel oder schon ein Stück höher? Egal. Und schön. Und trotzdem, von einem Mann hätte ich diese Massage nicht gewollt.
Wenn sich Menschen so gleichgeschlechtlich massieren lassen, können die sich immer noch mal anders hingeben. Und ich empfehle auch wirklich jedem heterosexuellen Mann, sich von einem Mann mal massieren zu lassen. Das ist eine ganz andere Erfahrung. Es gibt ja dieses Klopfen, was ich bei Männern ganz oft beobachte, wenn die sich begrüßen und dann mal so auf den Rücken hauen und sowas, dass man sowas vielleicht tatsächlich anders umsetzt, wenn man mal so eine Tantra-Massage erfahren hat, dass man jemanden anders auch mal an der Schulter berührt, den Kollegen oder so. Ich halte das tatsächlich für einen achtsameren und liebevolleren Umgang. und auch für ein anderes gesehen werden auch.
Lydia Heller über das, was Hände fühlen können und wie wichtig Berührungen sind.
Das Periodensystem wird 150.
Es ist das ABC der Natur.
Periode 1.
Im Sommer 1868 entdeckt der französische Astronom Jules Janssen im Spektrum des Sonnenlichts eine unbekannte Linie.
Eine gelbe Linie. Sonderbar.
Er deutet den Streifen im Sonnenspektrum als Hinweis auf ein neues Element.
Na, sonnenklar.
Janssens englischer Fachkollege Joseph Norman Lockyer, der später das Wissenschaftsmagazin Nature gründet, schlägt vor, das Element nach dem griechischen Sonnengott Helios zu benennen.
Name?
Helium.
Symbol?
He.
Ordnungszahl?
2.
Mit nur 2 Protonen und 2 Neutronen im Kern, dazu 2 Elektronen in der Hülle, ist Helium das leichteste Element nach Wasserstoff und das zweithäufigste im Weltall. In Sternen wie unserer Sonne entsteht Helium durch die Kernfusion von Wasserstoff. Dabei werden gewaltige Mengen Licht und Wärme frei.
Hier auf der Erde ist das Element dagegen als Kühlmittel begehrt, sagt Roger Alberto von der Uni Zürich.
Und Helium, flüssiges Helium, ist halt sehr wichtig für die Kühlung von supraleitenden Magneten.
Magneten, wie sie zum Beispiel in Teilchenbeschleunigern verwendet werden, mit denen Physiker Atome und ihre Bestandteile untersuchen.
Weil Helium leichter ist als Luft, bewegt sich der Schall darin schneller fort.
Jetzt habe ich eine Prise Helium genommen und ich höre mich auf einmal ganz anders an. Denn die Situation in meinem Schallraum der Stimme hat sich geändert. Das ist aber heute spannend. Helium ist ein Edelgas.
Ein Gas, das glücklicherweise schnell verfliegt. Ein einzelner tiefer Zug aus einem heliumgefüllten Luftballon verdrängt nicht gleich den gesamten Sauerstoff aus der Lunge, so dass der Chemikerin Gisela Böck nicht schwarz vor Augen wird und ihre gewohnte Tonlage schon bald zurückkehrt.
Man kann es beim Kindergeburtstag nutzen, dann freuen sich die Kinder über die Luftballons, die schön an der Decke kleben. Mit solchen Versuchen mit der Stimme sollte man etwas vorsichtiger sein, das sollte man unter der Aufsicht von Chemikerinnen und Chemikern machen.
Ein Edelgas, bei dem uns heiß und kalt wird.
Helium, das Element, das in der Sonne brennt.